Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Lass uns beten. Ja, Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du in unser Leben gekommen bist. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, ja, besiegelt mit deinem Blut. Danke, dass wir hören können, lesen können, hören können, diese wunderbare Botschaft, die du uns zu sagen hast heute Morgen. Herr, schenk, dass unsere Herzen offen sind. Schenk du durch deinen Geist Freiheit für mich zum Reden, für uns alle zum Hören. Sprich du, Herr. Sprich du ein Wort und ja, wir werden gesund, Herr. Wir werden heil. Segne dein Wort für uns. Danke, Herr, dass du es schon schenkst, Herr. Amen. Wir sind in Jesaja 25. Und ich lese die Verse 9 bis 12. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Aber Moab wird unter ihm zertreten werden, wie man Stroh zertritt in einer Mistlache, und breitet es seine Hände darin aus, wie der Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, dann wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der geschickten Bewegungen seiner Hände. Und deine festen, hochragenden Mauern wirft er nieder, stürzt er nieder, stößt er zu Boden bis in den Staub. Wir sind mittendrin in diesem Rettungsjubel und den Lobgesängen Israels am Ende der Tage, von denen uns Jesaja berichtet, wenn der Herr wiederkommt, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und ja, es ist der Tag des Gerichts über allen Hochmut, allen Stolz. Gott kommt, Gott ist gekommen als Retter. Und er ist ein Retter für alle Bedrängten, für alle Bedrückten, wie wir in Vers 4 lesen. Du bist dem Geringen eine Bergfestung gewesen, eine Bergfestung dem Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Für alle aber, die stolz und hochmütig sind und meinen und glauben, sich selbst betrügen darin, dass sie meinen und glauben, dass sie keine Rettung, keine Hilfe brauchen. Für die gilt das, was Gott hier über Moab sagt. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, die wissen, dass sie Hilfe und Heil und Rettung brauchen. Bist du heute hier und brauchst Rettung? Es gibt eine gute Botschaft. Da ist ein Retter da, der dich retten will, der dir helfen will. Und Jesaja sieht den Tag, wo alle, die auf ihn gehofft haben, die ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben, wo ihre Hoffnung erfüllt wird, wo sie den sehen werden, der Rettung und Heil in diese Welt gebracht hat. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Den Demütigen gibt er Gnade. Die, die zu ihm schreien, die ihn suchen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Die Hoffnung in die eigene Stärke, in das eigene Vermögen oder in die Stärke und das Vermögen, die Fähigkeiten der Menschen oder sonst irgendwelcher Mächte, alle, die das aufgegeben haben, die das losgelassen haben und gesagt haben, Jesus, I surrender. Ihnen ist das Angesicht Gottes zugewandt. In Gnade, in Barmherzigkeit, in Liebe. Er erhebt den Elenden aus dem Staub und setzt ihn unter die Edlen des Volkes. Aber der, der hochmütig sagt, ich brauche dich nicht, der wird erniedrigt werden. Gott ist unser Rettergott. Er ist der Gott, der rettet. Lass uns das mal im Neuen Testament anschauen. Matthäus 1, Vers 21. Der Engel spricht zu Josef, wir kommen ja so langsam in weihnachtliche Gefilde. Und was ist Weihnachten? Weihnachten ist der Tag der Rettung. Gott hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, um zu retten, was verloren ist. Die Geschichte ist schwer, die ist herzzerreißend. Ein Mann, der völlig aus der Bahn geworfen wird, weil die Verlobte, die doch so gut ist, plötzlich schwanger ist. Wie soll er damit umgehen? Er ist völlig überfordert. Bitte vergib mir, dass ich hier so rumheule, ey. Vielleicht ist eins hier sogar. Nee, ich könnte eins gebrauchen. Danke, Uli. Und Inka. Also. Wisst ihr, Weihnachten, und das sollte, wenn wir jetzt Weihnachten feiern, es ist so schön, unsere Geschwister, die in unserem kleinen süßen Chörlein Mehrklang sich vorbereiten auf den Einsatz in die Altenheime, betet echt für sie, unterstützt sie. Alle, die ihr dabei seid, gebt euch rein in den Dienst, in die Altenheime zu gehen, zu singen, diese wunderbare Botschaft in die Herzen der Alten, die dort sind, die vielleicht total die Orientierung verloren haben. Aber diese alten Weihnachtslieder, Christ, der Retter ist da, doch noch hören können, doch noch mitsingen können und vielleicht dadurch Rettung und Heil für sich persönlich erfahren, auf ihre alten Tage nochmal. Betet für die Geschwister im neuen Land, die sicherlich wieder den Wintereinsatz vorbereiten, um den Drogenabhängigen draußen auf der Straße, die völlig, ja, die Rettung und Heil brauchen, ihnen diese Hoffnung zu bringen und sie einzuladen zu Rettung und Heil. Ihnen diese Hoffnung ins Herz zu bringen. Wisst ihr, das ist Weihnachten, darum geht es nicht um Plätzchen backen. Ja, man kann auch Plätzchen backen, ist nicht schlimm. Ist nichts Verbotenes. Aber es geht um die Rettung. Das haben so viele in unserem Land vergessen, haben so viele verloren, diesen Blick. Aber es gibt eine neue Chance. Wisst ihr, so viele Menschen, die heute da sind, die deren Herzen zerbrochen sind, die nicht klarkommen im Leben, die keine Hoffnung sehen in diesem Leben, die frustriert sind, die entmutigt sind. So viele Menschen, die sich fragen, wie soll das alles weitergehen, wie soll das alles enden? Da ist eine Chance, die Botschaft der Rettung hinauszubringen, gerade zu Weihnachten. Und wisst ihr, wie gesagt, der Josef war völlig durch den Wind. Er wusste gar nicht, wie er klarkommen sollte. Und Gott hat ihm auch Rettung geschickt, mittendrin in seinen Überlegungen. Er wusste nicht, was soll ich denn jetzt machen? Er war völlig ratlos. Kennst du das? Mit Situationen konfrontiert, wo du nicht mehr weißt? Was du machen sollst. Gott ist ein Rettergott. Er sendet seinen Engel. Sorry. Es tut mir leid. Hilfe, Jesus. Und er sendet seinen Rettergott. Er sendet seinen Engel, um ihm deutlich zu machen, hey, ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Und er sagte ihm, es ist gut so. Das, was hier passiert, das ist von mir. Das Kind in deiner Verlobten, das ist vom Heiligen Geist. Und es ist etwas ganz Besonderes, was hier passiert. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Die Rettung, das Heil, auf das du, Josef, auf das ihr, Volk Israel, so lange gewartet habt. Ja, es kommt jetzt, der Retter kommt, er ist da. Und er rettet uns von unseren Sünden, von dem, was uns von Gott trennt, von unserer Schwachheit, von unserer Not, von unserer Angst, von unserer Unfähigkeit zur Liebe. Er kommt, um uns zu retten. Siehe da, da ist unser Retter, wie Jesaja sagt. Er kommt, er ist da. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist das angenehme Jahr des Herrn, wie Jesus dann auch sagt später. Und er selbst sagt es so in Lukas 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, und das war die Vorstellung aus Daniel, der Sohn des Menschen, der Menschensohn kommt, um die Herrschaft anzutreten, um in Gerechtigkeit zu regieren, um alles zurechtzubringen. Aber Jesus sagt, der Sohn des Menschen, ich bin der Sohn des Menschen. Ich bin erstmal gekommen, um etwas anderes zu tun. Bevor ich alles wieder in Ordnung bringe und Gerechtigkeit schaffe, bin ich gekommen für alle, die verloren sind. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist meine Mission, sagt Jesus. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wie geschieht das? Er gibt sich hin. Er sucht die Menschen. Ja, er sucht diese Verlorenen. Auch diesen Zachäus hat er gesucht und gefunden. Und er zieht weiter, bis er nach Jerusalem kommt. Und dann wird er verhaftet, wird gefoltert, wird gekreuzigt. Und Pilatus stellt die Frage, was hat er denn Böses getan? Ich weiß nicht, ob ihr klassische Musik mögt. Ich bin so ein klassischer Musikfreak. Da gibt es so einen Johann Sebastian Bach. Vor 300 Jahren hat er die Passionsgeschichte vertont, die Matthäusgeschichte. Und da kommt diese Stelle, dann rufen alle, kreuzige ihn, und Pilatus sagt, was hat er denn Böses getan? Und dann lässt Bach so einen imaginären Fürsprecher auftreten, eine wunderbare Sopranstimme singt, er hat uns allen wohl getan. Er hat den Blinden das Augenlicht gegeben. Er hat die Kranken geheilt. Er hat die Sünder aufgenommen und angenommen. Sonst hat mein Jesus nichts getan. Und da hängt er am Kreuz, Lukas 23. Und immer noch ist er der Retter aller derer, die verloren sind. Und er schaut von oben auf sie herab. Aber in Wirklichkeit von unten, denn er ist so gedemütigt, er ist da oben am Kreuz ausgestellt, dem Hohn und Spott preisgegeben. Er ist ganz unten, obwohl er ganz oben ist. Aber Gott lässt den, der ganz unten ist, der sich für uns erniedrigt hat, erhöht sein, damit wir alle auf ihn schauen und ihn erkennen als den Retter. Und da sagt er in Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Gnade, was für eine Liebe, für eine Retterliebe. Er sieht in diesen finsteren, bösen, getriebenen, hasserfüllten Menschen, in diesen selbstsüchtigen, arroganten, hochmütigen Typen, sieht er Verlorene. Und betet für sie. Und was sagen sie? Wie reagieren sie darauf? Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, bereichern sich an ihm, an seiner Schwäche. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. In Vers 39, dann einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Was ist die Botschaft? Rette dich selbst, Jesus, rette dich selbst. Ja, der mit ihm da gekreuzigt war, ja. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um sich selbst zu retten, sondern um uns zu retten. Uns Sünder, uns Verlorene. In unserer Not, in unserer Schwachheit, in unserem Versagen, er gibt sich selbst hin. Er denkt nicht an sich, sondern er denkt an uns. Und dann spricht der andere Gehängte zu ihm, Vers 41, wir hängen hier zurecht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist ein Mann, der ist zerbrochen über sein Leben. Er hat realisiert, das ist das Ende. Und das ist richtig so. Denn das ist nur das, was ich verdient habe. Da ist einer demütig und hat erkannt, dass er Rettung braucht. Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Er hat begriffen, Jesus hängt hier nicht um seiner Sünde willen, sondern um meiner Sünde willen. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst es erleben. Du wirst das, die Rettung erleben. Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Jesus ist gekommen und ist am Kreuz gestorben, um dich und mich zu retten. Aber noch mehr, wisst ihr, diese Rettung, das Heil, hier, was Jesaja sagt, es ist nicht nur die Annahme und Vergebung und Gnade, die wir empfangen, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, wie dieser Gekreuzigte es getan hat. Sondern Jesus ist der Retter aus aller Not. Wir lesen das in 2. Timotheus 4, Vers 16. Da ist einer, der Rettung erfahren hat. Rettung aus völliger Verblendung, aus völliger Verfinsterung. Er hat Rettung erfahren, ja, von diesem elenden Versuch, alles richtig zu machen. Ich will alles richtig machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was für eine Plage, was für ein Elend, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, alles richtig zu machen. Und dann hast du irgendwann so einen Standard erreicht, wo du denkst, ja, jetzt, ich mache alles richtig. Diesen Stand, den hatte Paulus erreicht. Diesen Stand des Selbstbetruges. Aus dem hat Jesus ihn herausgekickt. Vom Reittier runtergeschubst, von seinem hohen Ross. Und er hat erkannt, in meiner Selbstgerechtigkeit bin ich ein schlimmerer Sünder gewesen, als alle Sünder, auf die ich vorher herabgeschaut habe. Und er hat Rettung und Heil erfahren, das hat er immer wieder gesagt. Ich habe Rettung erfahren durch unseren Herrn Jesus Christus, wo ich durch das Gesetz und durch dieses intensive Bemühen, das Gesetz zu halten, nicht Rettung und Heil erfahren konnte. Da habe ich Rettung und Heil erfahren durch unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für mich hingegeben, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, auf dass ich gerettet bin, auf dass ich angenommen und geliebt bin, dass ich geheiligt bin, nicht aufgrund meiner eigenen Heiligkeit und Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Christi, die er mir geschenkt hat. Da ist einer, der Rettung und Heil erfahren hat, Paulus. Und in 2. Timotheus 4, Vers 16 lesen wir: Meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Als Geretteter hat er den Ruf Gottes gehört, diese Rettung und dieses Heil hinauszutragen in die Welt, zu allen Menschen. Wie er im 1. Timotheus sagt, der Herr Jesus ist ein Retter aller Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sagt er im 1. Timotheus 2. Und das hat ihn so getrieben. Er hat gesagt, ja, das müssen alle hören, das müssen alle erfahren. Alle, die im Elend sind, alle, die in Angst sind, alle, die verloren sind, alle, die so belastet sind unter ihrer Sünde, sie sollen es hören, sie sollen es wissen. Es gibt Rettung, es gibt Heil. Da ist ein Retter, der gekommen ist. Und durch ihn kannst du Rettung und Heil erfahren. Das hat ihn so getrieben in seinem Leben. Die Liebe Gottes treibt uns. Alle sollen es wissen, alle sollen es hören. Es gibt Rettung, es gibt Heil. Und ja, den Hochmütigen und Stolzen hat das oft nicht gepasst. Und sie haben ihn angegriffen. Den, der dahinter steht, den Hochmütigen und Stolzen Widersacher, dem passt es nicht. Und er hat Paulus auf vielfältige Weise bedrängt, verfolgt, erniedrigt, bis dahin, dass er es geschafft hat, Paulus in eine Anklagesituation hineinzuführen, wo er angeklagt war. Ja, wo er in Bedrohung war, in Bedrängnis, dass er zum Tode verurteilt wird. Und hier erzählt er seinem jungen Bruder Timotheus davon. Die erste Verhandlung ist gelaufen, sagt er. Und alle haben mich im Stich gelassen. Ich war ganz allein. Aber dann sagt er diese wichtigen Worte. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Ich war nicht allein. Er hat mich gerettet. Er ist mein Retter in allen Lebenslagen. Er hat mich gerettet und zu sich gezogen. Und jetzt ist und bleibt er mein Retter. Durch alles, wodurch ich in meinem Leben hindurchgehe, ist und bleibt er mein Retter. So sagt er es hier. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten. Und ich bin gerettet worden. Aus dem Rachen des Löwen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Aber Paulus hat widerstanden im Glauben, im Vertrauen auf seinen Retter. Er wusste, Jesus steht mir bei. Ja, er stand mir bei und er stärkte mich. Und er hat mich gerettet. Ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mein Retter, meine Rettung. Das ist der Name Jesus. Und es ist uns kein anderer Name gegeben in dieser Welt als dieser Name. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist mein Retter. Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Wenn du den Philipperbrief liest, ich freue mich, sagt Paulus, ich freue mich. Ich freue mich, morgen werde ich vielleicht hingerichtet, aber ich freue mich. Denn ich habe einen Rettergott, der an meiner Seite steht, der mich rettet. Aus allem bösen Werk wird er mich herausretten. Und zuletzt in sein himmlisches Reich wird er mich hineinretten. Egal, was in meinem Leben kommt, ob der Krebs kommt, er wird mich von dem Krebs retten. Ob ich durch das dunkle Tal des Todesschattens hindurchgehe, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Egal, was kommt in diesem Leben, Verfolgung, Not, Angst, Krankheit, Krieg, er ist unser Rettergott. Er hat mich gerettet. Er wird mich retten. Aus jeder Situation wird er mich retten. Aus Angst, aus Verzweiflung, aus Orientierungslosigkeit, aus Hilflosigkeit, aus Sorge um meine lieben Angehörigen, aus Hilflosigkeit, aus allem, was in dieser Welt über uns Menschen so kommt, kann und wird unser Gott uns herausretten. Wisst ihr, und dafür hat er am Kreuz gelitten. Willst du ihm nicht ganz vertrauen in all den Ängsten, in all den Sorgen, die du hast? Er hat es bewiesen. Ich bin für dich. Ich werde dich retten aus allem heraus und am Ende in mein himmlisches Reich. Er ist unser Rettergott und er bleibt es. Lass uns zum Schluss noch eine Geschichte aufschlagen in Lukas 8. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger. Lukas 8, Vers 22. Interessanter Zusammenhang auch. Vorher sitzt er zusammen mit seinen Jüngern und lehrt sie. Seine Mutter und seine Brüder kommen zu ihm. Und die Leute sagen, deine Mutter, deine Brüder stehen draußen, wollen dich sehen. Jesus ist nicht gekommen, um sein nettes Familienleben zu leben, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt, meine Mutter, meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Gottes Wort. Denen, die das Wort meines Vaters so wichtig ist, denen es so wichtig ist, zu hören, zu empfangen, was Gott zu sagen hat. Und die das aufnehmen, die das in sich mit Sanftmut aufnehmen, sich dem Wort Gottes unterordnen. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie, sagt Jesus. Wir, die wir heute hier sitzen, um Gottes Wort zu hören und es aufzunehmen in unsere Herzen, uns diesem Wort unterzuordnen, uns von diesem Wort leiten zu lassen. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes, weil du dem Herrn vertraust, deinem Retter, weil du Jesus vertraust und weil du das Wort, was er verkündet, in dein Herz aufnimmst und dich davon leiten und bewegen lässt in deinem Leben. Und ja, wir sind Brüder und Schwestern, Geschwister. Alle, die wir vertrauen auf dieses Wort, das Gott uns bringt, dieses Retterwort, diese Retterbotschaft von diesem Rettergott. Wir sind Brüder und Schwestern im Glauben und Vertrauen auf Jesus, den Herrn, der uns rettet. Und was macht er? Er nimmt seine Familie, er steigt in ein Boot, er und seine Jünger, sie gehen mit ihm. Jesus hat doch gesagt, komm, folg mir nach, komm mit mir. Wir sind Familie, lasst uns als Familie leben, lasst uns als Familie zusammen gehen. Wir gehen zusammen. Jetzt gehen wir in ein Boot.
Es gibt so ein uraltes Kirchen, oder ich weiß nicht, ob das so uralt ist, aber es gibt so ein Kirchenlied, das heißt ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ne? Ich weiß nicht, die Landeskirchler unter uns kennen das vielleicht. Ja, wir sagen ja auch, wir sind alle in einem Boot. Ne? Warum sind die Jünger hier in einem Boot? Weil Jesus ins Boot gestiegen ist. Und sie ihm nachgefolgt sind. So sind sie in dieses Boot hineingegangen. Waren zusammen mit Jesus, alle zusammen in einem Boot. Jesus und seine Familie. Seine Brüder und Schwestern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Das ist Jesus in seiner Familie, er ist der Herr, er ist der große Bruder. Er hat das Sagen. Er sagt, wo es lang geht. Okay, Jesus, wir fahren rüber. Das ist dein Auftrag. Wir fahren mit dir. Und sie legen ab und fahren los. Sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Sie fahren, er schläft. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Da kommt dieser Sturm über sie. Mittendrin, während sie mit Jesus unterwegs sind. Ja, sie tun genau das, was Jesus gesagt hat. Das ist meine Familie, die Gottes Wort hören und tun. Sie sind mit mir unterwegs. Wir sind mit dir unterwegs, Jesus. Wir fahren auf dem See. Und dann kommt der Sturm. Ist der Sturm ein Strafgericht über sie? Nein. Der Sturm kommt und Jesus schläft. Er ist ganz entspannt, er ist ganz ruhig, er weiß, das geht gut aus. Wir werden drüben ankommen. Er weiß es. Aber die Jünger, sie sehen nur den Sturm. Sie sehen das Wasser, was ins Boot läuft. Sie kriegen die Angst. Was passiert hier? Sie versuchen alles, was in ihrer Macht steht, irgendwie dagegen anzukämpfen. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Lass uns das Wasser raus. Wasser raus. Okay, welche Richtung jetzt segeln? Hier und da kommt eine große Welle und hier und da. Und sie sind total am Ackern und machen und tun. Um irgendwie das Schiff vor dem Sinken zu retten. Und Jesus schläft. Jesus schläft. Und dann kommt dieser Moment, wo nichts mehr geht. Ist ja dieser Moment, wo Menschen allgemein so sagen, jetzt hilft nur noch beten. Jesus schläft. Ja, aber es ist dieser Moment der Selbstdemütigung zu sagen, ja, wir kommen nicht weiter. Wir kriegen hier nichts hin. Wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das Ganze nicht hin. Wir schaffen es nicht. Wir werden hier untergehen. Und in ihrer Verzweiflung tun sie das, was das einzige Richtige ist. Wir gehen zu Jesus und sagen, Meister, wir kommen um. In Matthäus 8, Vers 25, wo die Geschichte erzählt wird, berichtet uns Matthäus, ja, sie haben auch geschrien, Herr, rette uns. Herr, rette uns. Wir kommen um. Sie schreien. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich, und es trat Stille ein. Das passiert, was keiner erwartet hat, was sich keiner vorstellen konnte. Es passiert das, was unmöglich war. Es passiert das, wo jeder Mensch sagt, nee, so kann das nicht funktionieren. Es ist das, was Tommy gesagt hat. Ne? Wir stehen vor dem Meer, der Pharao mit seinen ägyptischen Soldaten kommt. Es gibt keine Rettung. Was soll passieren? Und dann öffnet sich dieser Weg durch das Meer. Wie kann das sein? Kann nicht wahr sein. Erzählt euch diese Geschichten, wie Gott euch gerettet hat, so wie Tommy erzählt hat von seiner Schwiegermutter. Erzählt euch das, wie Paulus gesagt hat. Ich war allein vor Gericht, alle haben mich im Stich gelassen. Aber mein Herz ist nicht bitter geworden. Ich habe für sie gebetet, die mich im Stich gelassen. Der Herr rechne es ihnen nicht zu. Sein Herz ist nicht bitter geworden. Wird weiter geliebt, auch da, wo sie ihn im Stich gelassen haben. Und dann hat er diese wunderbare Rettung vom Herrn erfahren. In dieser Verhandlung, der Herr stand mir bei und stärkte mich. Und ich konnte von ihm erzählen. Wie kann das passieren? Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Ich saß vorhin da auf meinem Platz und habe gedacht, wie soll ich irgendwas sagen in dem Zustand, wo ich gerade bin? Ich kann doch gar nichts sagen. Jetzt sitze ich hier und Gott schenkt Gnade, dass ich was sagen kann, was euch hoffentlich ermutigt, stärkt im Glauben. Sie schreien, Meister, wir kommen um, rette uns. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und sie legten sich und es trat Stille ein. Dieser wunderbare Moment, wo plötzlich alles ruhig ist, wo der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft, wo alles klar ist. Ja Gott, du hast wirklich alles unter Kontrolle. Du hast alles unter Kontrolle. Du machst es gut. Du wirst uns retten und wirst uns in deines himmlisches Reich hinein retten. Aber er hat uns auch noch was zu sagen. Er hat eine Frage an dich und mich, an uns als Gemeinde, seine Familie.
Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Im Hebräer heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Vertraut darauf, dass der Herr es gut macht, dass der Herr rettet. Es ist sein Name, das ist sein Wesen, sein Charakter. Das ist das, was er getan hat, was er immer wieder tun wird. Was er auch jetzt tun wird. Für dich persönlich, in den Nöten, in denen du gerade steckst, in den Ängsten, in den Sorgen, in der Verzweiflung, in der Orientierungslosigkeit, in der Hilflosigkeit. Er ist dein Retter und er wird dich da herausretten. Und er tut es auch für seine Gemeinde in einer Zeit, die schwierig ist, die so vielfältig ist. Wir sind so vielfältig angefochten, Geschwister. Aber er ist und bleibt unser Retter. Und er wird uns retten. Und wird uns in sein himmlisches Reich hineinretten. Und wir werden die Augen aufmachen und sagen, siehe da, unser Gott, unser Retter. Das war der Retter, auf den wir gehofft haben. Und wir jauchzen und wir sind fröhlich. Weil wir wissen, ja, er ist es. Und hier endet die Geschichte damit, dass auch die Jünger eine Frage stellen. Die Gemeinde stellt sich eine Frage. Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser? Dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen. Es ist der Herr. Es ist der Gott Israels, der Gott, von dem Jesaja redet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Lasst uns weiter in allen Nöten, in allen Ängsten, in allen Sorgen zu ihm gehen. Lasst uns als Gemeinde beten, dass er uns rettet, dass er uns hilft in den Nöten, in denen wir stecken. Lass uns dafür beten, dass er unsere Herzen weich macht. Für ihn, für sein Wort, für seinen Weg, für seine Wahrheit. Lass uns dafür beten, dass wir Geduld haben. Dass wir weiter ihm vertrauen. Lass uns dafür beten, dass seine Liebe unser Herz erfüllt. Und dass wir mutig mit ihm weitergehen, in jedes Boot hinein, in das er uns vorangeht. Durch jeden Sturm, der auch noch kommen mag, er ist mit uns. Was soll uns passieren? Er ist unser Retter. Er wird uns retten. Er wird sein Ziel mit uns erreichen. Lass uns dranbleiben im Gebet, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er es tun wird. In mir, in dir, in uns allen, unter uns allen. Und er ist fähig, er ist mächtig, Großes zu tun. Die Dinge, die wir nicht erwarten, die tut er. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du der Herr bist über Wind und Wellen. Danke, Herr, dass du dem Sturm gebietest. Der Sturm wird still. Danke, dass du den Sturm in mir gebietest und der Sturm wird still. Danke, dass du, ja, selbst da, wo mein Glaube klein ist, wo mein Glaube fast schon völlig verschwunden ist, wo er vielleicht ganz weg ist, dass du dennoch rettest, gnädig bist, barmherzig bist. Danke, dass der Tag kommt. Ja, wir können jetzt schon jubeln. Wir können jetzt uns schon freuen. Selig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Danke, dass wir jetzt schon selig sind, dass wir mit Paulus uns jetzt schon freuen können, weil es nichts gibt, was uns von deiner Liebe trennt. Und hilf du uns in all den Kämpfen, in all den Anfechtungen, Herr, dass wir auf dich schauen, unseren Rettergott, dass wir zu dir rufen, Und du hast gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Preis sei dir dafür. Danke für diese Verheißung. Danke für diese Wahrheit. Danke, dass wir so weitergehen können, heute an diesem Tag. Ich bete für jeden hier, der noch nie erkannt hat und verstanden und begriffen hat, dass in all seinen Nöten und Problemen du die Rettung bist, du die Antwort bist, dass du das bewirkst in dem Herzen. Diesen Ruf, der zur Rettung führt. Herr, rette mich. Und du bist da und rettest. Danke, Jesus. Amen.